Hallo und willkommen zur verspäteten Folge 9 von Gin und Lemon. Und warum die Folge verspätet ist, werdet ihr spätestens dann merken, wenn es gleich losgeht, weil ja, wir haben mittlerweile schon Folge 10 aufgenommen. Die Folge 10 ist auch schon online. Die Folge 9 war es noch nicht, weil ich wollte erst mit der Folge 10 warten. Deshalb haben wir die Folge 10 auch etwas vorgezogen, weil wir ein technisches Problem hatten. Das heißt also, das Aufnahmegerät hat leider Gottes bei dem Kai die Umgebungsgeräusche mit aufgenommen, was es eigentlich nicht tun sollte, was es zwar immer wieder tut, so im kleinen Maße, aber diesmal im ganz großen Maße, weil nämlich das falsche Mikrofon eingestellt war. Das Ganze kann passieren, nur der eine oder andere wird sich fragen, warum ich die Folge 9 nicht doch hochlade, und deshalb habe ich mir gedacht, ich lade die Folge 9 einfach mal hoch, so wie sie jetzt ist. Ich möchte mich für die Qualität wirklich entschuldigen, weil, wie gesagt, also der Kai, der ist ja in seiner Gin-Kirche und dort nimmt er auch auf. Und natürlich ist es so, dass dort sehr viel Hall ist, dass da auch sehr viel um ihn herum passiert. Und deshalb ist es halt so, dass die Folge von Kais Seite aus nicht besonders gut zu hören ist. Aber ich habe mir gedacht, ich bringe sie trotzdem mal, weil wir haben uns anderthalb Stunden wirklich sehr angeregt unterhalten. Und wie gesagt, für die Qualität möchte ich mich nochmal an dieser Stelle entschuldigen. Aber jetzt geht's los mit Folge 9 von Gin und Lemon. Gin und Lemon, der Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gin und Lemon. Ich habe im Moment keine Ahnung, die wievielte Folge das ist. Ich glaube die 8., aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. Und am Ende der Leitung haben wir wieder den Kai.
Ja, guten Tag. Ich freue mich drauf.
Und wir sind schon in der 9. Folge.
In der 9. Folge?
In der 9. Folge.
Ah, Kinder, wie die Zeit vergeht.
So, und es ist noch Sommer und die Temperaturen werden jetzt bis zum Wochenende wieder nach oben gehen. Ich werde mal gucken, dass ich das hier auch bis zum Wochenende veröffentlicht kriege. Weil irgendwie hatte ich ja immer gedacht, so Mitte des Monats ist dann Gin und Lemon und Ende des Monats ist Busse und Erdmer. Ja. Aber Busse und Erdmer werden wir tatsächlich morgen schon aufnehmen, wobei ich auch gesagt habe, dass ich das erst am Wochenende veröffentlichen werde. Das heißt also, unsere Folge jetzt werde ich vor dem Wochenende veröffentlichen. Und wir haben heute, wir nehmen das Ganze jetzt am Mittwoch auf. Heute haben wir angenehme Temperaturen. Es soll wohl in der Spitze heute 20 Grad werden. Und dann geht es wieder nach oben. Samstag werden es wieder in der Spitze 30.
Ja, und ich freue mich darauf, dass heute nur 19 sind, aber ich drücke alle Daumen, dass ich am Freitagabend, wenn wir in Karlshafen auf dem Ponton im Hafen ein Gin-Tasting machen, dass wir dann wieder schöne warme Temperaturen haben, dass auch alle Gäste sich wohlfühlen. Wenn sie auf dem Ponton sitzen, sind wir ja sozusagen von Wasser umgeben. Und wenn es dann nur 19 Grad sind und dann kommt noch die Kühle des Wassers dazu, dann schreit das doch nach einer Fließjacke. Aber wir hatten bisher immer Glück damit. Und ich freue mich jedenfalls am Freitag, wenn die Gäste hoffentlich auch dem Alkohol ein kleines wenig zusprechen. Dann schwankt das Ponton immer ein bisschen.
Wann ist das? Am Samstag?
Das ist am Freitagabend.
Am Freitagabend.
Am Freitagabend. Und das ist eine sehr schöne Location, Bad Karlshafen, der Hafen. Und der ein oder andere kennt es vielleicht, für die, die es nicht wissen, in diesem Hafenbecken befindet sich ein Ponton. Und relativ klein, maximal 24 Leute. Und direkt kann man einen großen Schritt machen oder Hüpferchen machen, dann ist man auch auf dem Bootssteg. Da läuft dann auch eine Destille zum Probieren natürlich während des ganzen Abends, und begleitet wird das durch leckere Essenskleinigkeiten, aber Kleinigkeiten, von denen man sagen kann, dass man danach nicht nochmal den Kühlschrank zu Hause aufmachen muss. Also es gibt reichlich auch zu essen. Und es ist immer eine sehr, sehr... Ach, es gibt, wir haben ja keine Küche dort, also es gibt regionale Käse- und Wurstspezialitäten und natürlich ein paar Salate dabei. Aber das auch leckeres Brot von der Kabelmühle und das reicht dann wirklich, um üppig zu essen. Also es ist jetzt keine Häppchenveranstaltung, wo man vorher und nachher nochmal zu McDonald's müsste.
Ich guck mal, dass ich das also allerspätestens, ja, da muss ich ja gucken, dass ich das allerspätestens am Donnerstag hochlade hier. Dann müsstest du mir allerdings nochmal die Daten geben, wann geht das los am Freitag?
Ja, das geht zwar los um 19:30 Uhr, aber diese Veranstaltung ist definitiv ausverkauft. Die ist schon länger ausverkauft. Aber ich finde es immer schön, auch darauf hinzuweisen, auch wenn wir jetzt ausverkauft sind, ja, das ist durchaus auch bei uns in der Region halt nette Events gibt und nette Lokalitäten gibt, die auch wie der Bad Karlshafen Hafen, der ja jahrelang in der Kritik stand, weil man so viel Geld dafür ausgibt, aber dass da doch einiges an Nutzen rumkommt für die Stadt Bad Karlshafen und für die Marketinggesellschaft Bad Karlshafen.
Ja, die brauchen das. Die brauchen das wirklich, weil Bad Karlshafen, denen geht es nicht besonders gut, im Gegensatz zum Beispiel zu Hof Geismar.
Ja, denke ich mir auch. Ich finde es nur sehr, sehr gelungen. Ich denke, dass die Menschen oftmals sagen, oder ich möchte es mal andersrum sagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich persönlich kenne Karlshafen schon seit meinem Kindesalter. Und am Wochenende wurde dann ein Ausflug gemacht zum Kaffee- und Kuchenessen bei Bad Karlshafen. Es gab dort mehrere Konditoreien und Bäckereien. Und dann konnte man dort in einem doch ziemlich einzigartigen barocken Ensemble sitzen, was ich als Kind allerdings total langweilig gefunden habe. Dann war das Ganze natürlich auch getragen von Bad Karlshafen, waren Reha-Kliniken, wurden Kuren gemacht und nach dem Wegfall der Kuren, die es ja nicht mehr gibt, verödete das so ein bisschen und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Bad Karlshafen sich gedacht hat, ach, irgendwie wird das immer weitergehen so. Und als es nicht mehr so weiterging, da fand dann ein schleichender Verfall statt und zunehmende Unattraktivität. Und die jetzt wieder aufzuholen, das bedeutet viel Engagement für die Bad Karlshafener.
Und viel Geld.
Und außerdem auch viel Geld, ja. Man kann unterschiedlicher Meinung sein zu dem Hafen, gar keine Frage. Aber meine Meinung ist halt immer die, dass wenn eine solche Stadt einen Hafen bekommt, dann begrüße ich das. Bloß, jetzt stell dir vor, Ironie an, wir beide auf unserem Segelboot, 12 Meter Segelboot, weil wir cruisen andauernd auf der Weser und sonst wo in der Gegend rum. Und dann halten wir in Bad Karlshafen an. Also unser Segelboot 12 Meter kostet gebraucht wahrscheinlich um die 155.000 Euro. Und dann wollen wir dort einlaufen. Der Hafen ist wunderschön, die Stege sind gepflegt, das barocke Ensemble ist beeindruckend. Und dann wollen wir was essen. Ja. Und jetzt wird's tricky. Die Auswahl ist sehr, sehr begrenzt, weil die Struktur halt in den letzten 30 Jahren sehr gelitten hat. Oder wir wollen in eine Bar, ne, weil wir wollen ja unser Über als alte Segler, ne, die Patte aus den Ohren rauswächst, wollen wir auch das Geld unter die Leute bringen. Aber es ist keine Bar da, in dem wir ein Caipirinha, ein Gin Tonic oder ein Sex on the Beach trinken können. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass durch die vielen Aktivitäten, die jetzt Bad Karlshafen Marketing und die Stadtgesellschaft dort auch wirklich macht, dass die Bekanntheit größer wird und dass vielleicht auch wieder das ein oder andere Café oder Bar oder Kneipe im urtümlichen Sinne halt aufmacht, damit man darüber auch noch Attraktivität gewinnt für diejenigen, die mit ihrem Schiff oder Boot unterwegs ist. Jetzt haben die Zuhörer schon gemerkt, na, der weiß nicht den Unterschied zwischen Schiff und Boot. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Für mich sind das Boote, aber vielleicht kann ich mich auch täuschen.
Mit einem richtigen Schiff kommt man in den Hafen von Bad Karlshafen sowieso nicht rein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Bad Karlshafen. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Meinung dazu. Weil erstens mal ist es so, das Grundfundament ist toll. Ja. Das heißt also, Bad Karlshafen könnte wunderschön sein, das Fundament ist da. Und ich habe mir auch sagen lassen, ich glaube, es war, lass mich nicht lügen, der Michael Schumacher von der Burg, hier von der Trendelburg, der Hoteldirektor, der mir mal sagte, dass es auch eine Menge Luxusgeschäfte in Bad Karlshafen gegeben hat und dass Bad Karlshafen immer mehr nach unten gegangen ist.
Ja.
Bad Karlshafen könnte in dem Sinne eine Art Timmendorfer Strand an der Weser sein, aber sie sind zu dröselig dazu, da was draus zu machen. Die Umgehungsstraße, die dort gemacht worden ist, Richtung Beverungen, hier von hier aus, von Deisel aus, sorgt eigentlich mit dafür, dass Bad Karlshafen mittlerweile so ein bisschen am Rand der Halde gelegen ist. Das heißt also, man muss dann doch irgendwo dann abfahren, Harbrück oder wie das heißt, und dann nochmal durch Harbrück durch, um dann nach Bad Karlshafen reinzukommen. Vorher war es noch so, dass die B83 eigentlich quasi direkt am Bad Karlshafen vorbeigeführt hat. So, man hat das angeblich gemacht wegen der LKWs, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich wohne hier selber an der B83. Ich frage mich, welche LKWs da durchfahren, die nicht auch hier in Deisel durchfahren würden, was sie allerdings nicht tun. Das heißt also, hier ist kaum mal ein LKW auf der B83 unterwegs. Und auf der anderen Seite ist es so, man könnte aus Bad Karlshafen wirklich was machen. Das Einzige, was sie an Attraktivität noch haben, ist die Wesertherme. Wobei die Wesertherme immer mehr an Ruf und ja, sie verliert eigentlich immer mehr. Weil erstens mal die Gastronomie in der Wesertherme soll wirklich, nach dem, was ich gehört habe, von mehreren Seiten gehört habe, das allerletzte sein. Das heißt,
kenn ich nicht.
Wahnsinnig teuer auf der einen Seite und es ist 0815. Die hatten mal diesen Schnitzelkönig in Bad Karlshafen, der mittlerweile den Laden zugemacht hat. Und wer da schon mal einen Schnitzel gegessen hat, der weiß auch, warum die den Laden zugemacht haben, weil die Schnitzel, die der da verkauft hat, waren zwar ziemlich groß, mit teilweise über 650 Gramm, aber es war die Art von Schnitzel, die ich zu Hause in der Pfanne besser hinbekomme. Und wenn ich dazu noch eine Soße dazu kriege, sei es jetzt eine Sauce Hollandaise oder sei es eine Zigeunersoße oder sei es eine Jägersoße oder wie auch immer, wo ich wirklich das Gefühl hatte, Mensch, also die Packung kennste, dann ist das so, dass ich mir sage, okay, ich brauche mich nicht unbedingt ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren, um günstiger vielleicht hier zu Hause mir das zu machen und besser das zu machen. Weil die Soße, die wurde also damals, ich habe mir damals da so ein 650 Gramm Schnitzel gegessen. Und ich muss sagen, es war also in Zigeunersoße eingeweicht. Die Zigeunersoße kannte ich selber vom Aldi, vom Rewe, vom Lidl und was weiß ich. Also es war 0815. Und mit anderen Worten, es war nicht gut. Und wenn ich irgendwo essen gehe, dann möchte ich nichts haben, was ich also mir zu Hause besser machen kann. Die hatten zum Beispiel bei Schnitzel, ich liebe es, wenn Schnitzel so eine schöne, krosse Panade hat. Und wenn ich aber da so eine aufgeweichte Tunke kriege und das Schnitzel selber, ein Schnitzel muss dünn sein, das Schnitzel selber hatte schon 1,5 Zentimeter, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf, dann habe ich da keine Lust zu. Und wenn es bloß darum geht, bei manchen Geschäften, die die dort haben, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt dort Läden wie zum Beispiel Ramos, den diesen Dönerladen. Die waren mal richtig gut. Wie sie heute sind, kann ich nicht sagen, aber die waren mal richtig gut. Aber ansonsten, es gibt dort nichts, finde ich, was man nicht woanders wirklich besser kriegen kann. Und wenn ich dann sehe, ich war damals in der Westfalen-Therme, die ist ja kaum von uns entfernt, ich weiß gar nicht mehr, wo es ist, aber Westfalen ist sowieso kaum von uns entfernt. Und hat also da gesehen, was man da in dieser Therme für einen Luxus hatte und hört dann von Leuten, die also hier in die Weser-Therme gegangen sind und die danach sagen, also einmal und nie wieder. So eine Touristenfalle, in der man viel Geld für Schwachsinn los wird, die funktioniert immer nur kurzfristig, weil sowas verbreitet sich. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Also vom Grundfesten her, sage ich mal, stimmt das ja schon, was du sagst. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen... Ich will jetzt keine Lanze für Bad Karlshafen brechen, ganz und gar nicht. Betone ich auch nochmal. Bloß die Schwierigkeit liegt ganz einfach darin, wenn durch den Abbau der Reha-Klinik, durch den Wegfall der Kuren und durch das ladderige Verhalten, sich in guten Zeiten auch noch andere Beine aufzubauen, darauf vertrauend, dass das immer so weitergehen wird, weil das ist ja so eingespielt und damit kann man ja so gut Geld verdienen, dann ist das natürlich ein Fauxpas. Das ist ein schwerwiegender Fehler, den diese Stadt gemacht hat. Und dann hast du das Problem, dann gibt es wenig Lokalitäten. Und du findest jetzt auch keinen Gastronom, der gutes Essen, also es gibt ja auch noch, zwei ordentliche Gastronomien dort, das ist gar keine Frage, aber es kommt jetzt kein toller Italiener oder Spanier oder Deutscher oder was weiß ich dorthin, der leckere, vielleicht auch in Ansätzen auch ausgefallenere Sachen macht, egal in welchem Preisniveau, weil er nicht das Publikum mehr dort hat. Die kommen erst, wenn wieder Publikum da ist. Also ich sage mal, wir machen ja auch erst eine Cocktailbar dann auf in Bad Karlshafen, wenn wir wissen, okay, der Hafen ist von Montags bis Samstags, bis Sonntags, na, von Mai bis Oktober voll. Dann sagen wir, okay, da versuchen wir denen jetzt ein Angebot zu machen. Der andere Punkt ist sicherlich auch der, weil du gerade auf den Schnitzeln rumgeritten bist. Die Menschen heutzutage, die wollen natürlich auch oftmals, nur, Hauptsache Schnitzel, du sagst 650 Gramm, viel essen und möglichst billig essen. Gut, ich stimme dir zu, dass ich auch nicht essen gehen will, was ich mir zu Hause besser machen kann. Aber ich glaube, dass eine Stadt, die über Jahre, über Jahrzehnte verpennt hat, eine Parallelstruktur aufzubauen, um den Nutzen, den es seinerzeit aus viel Geldgenerierung gewonnen hat, auch auf breitere Beine zu stellen. Und das wurde halt verpennt. Und dann will man wieder was machen. Und dann ist man abgehängt, ganz einfach. Und da mühen sie sich und plagen sie sich im Augenblick mit ab. Wirklich viele Menschen auch mit Engagement. Und es sind ja auch nette Veranstaltungen da, aber sowas dauert ernsthaft lange. Also ist der Ruf erst ruiniert. Wir sagen dazu, lebt sich völlig ungeniert, aber dann wird es heikel. Ja.
Ja, und Bad Karlshafen hat es mittlerweile auf fast 1000% Grundbesitzabgaben gebracht. Das heißt also, wir sind hier in Trendelburg, liegen wir, ich glaube, bei 760%. Hof Geismar, das heißt also mit dem Auto 5 Minuten von hier, liegt es bei 350%. Und ja. Bad Karlshafen liegt bei knapp 1000%.
Ja, aber
das heißt mit anderen Worten, diejenigen, die dort was aufmachen wollen, die können auch mit sehr hohen Pachtkosten rechnen, mit sehr hohen Aufbaukosten rechnen.
Ja, und das sind diese ganzen Parameter in der Peripherie. Ich möchte nicht geschwollen klingen, aber wenn eine Gemeinde, wie ich es eben gerade gesagt habe, nicht parallele Strukturen aufbaut in Zeiten, in denen man gutes Geld verdient, in denen man Tausende von Kurgästen hat, Tausende von Reha-Plätzen zur Verfügung stellt übers Jahr. Und dieses Plus nicht verwendet für den Aufbau einer weiteren Infrastruktur, weil wir wissen alle, dazu muss man nicht unbedingt 100 Jahre alt sein, nichts ist von unendlicher Dauer. Und man ruht sich aus auf das, was man da generiert an Kohle, sage ich mal so salopp. Und dann kommen andere Zeiten und dann kommen kommunale Schwierigkeiten dazu, wie wir haben Kommunen kommen alle unter finanziellen Druck, die Gewerbesteuereinnahmen sinken, die Umsatzsteuerschlüssel sinken auch und. Hm. Und dann ist das wie eine Abwärtsspirale mit einem wahnsinnigen Sog und dann haben noch die Gemeinden auch keine Möglichkeit, sich irgendwie gegen zu finanzieren. Dann schrauben sie an den erwähnten Abgaben rum, die du eben gerade gesagt hast, ja, und machen das dann noch unattraktiver. Aber sie haben keine andere Wahl. Sie müssen einen ausgeglichenen Haushalt mit AP, dem Regierungspräsidium, vorlegen und müssen ihren Bürgern was zumuten. Letztendlich muss der jetzige Bürgermeister seinen Bürgern was zumuten, was davor die Bürgermeister auf dilettantische Art und Weise verbockt haben. Und jetzt habe ich mich ziemlich weit aus dem Fenster gelegt und mich vielleicht bei manchen alten Mandats- und Würdenträgern vielleicht auch unbeliebt gemacht, aber man muss ja auch mal zu seinen Fehlern stehen. Bad Karlshafen steht ja auch nicht alleine da. Guckt die andere Gemeinden an, wie die Gemeinde Liebenau. Die hat notorisch Investitionen vernachlässigt.
Und Trendelburg genauso.
Und Trendelburg genauso. Ne? Und sie haben sich immer gefeiert mit einem ausgeglichenen Haushalt. Und ja gut, aber das ändert nichts daran, dass wenn man keine Investitionen tätigt, kontinuierlich und dass man dann der nachkommenden Generation eine marode Infrastruktur hinterlässt. Und hier in Liebenau war es ja dann so, dass auf einmal plötzlich unerwartet die ganze Kanalisation marode war. Mhm. Und das kostet dann wahnsinnig
viel Geld. Plötzlich und unerwartet, ja?
Ja, ne? Und die Altvorderen, die diese Fehlentscheidung getroffen haben für die Zukunft, die stellen sich jetzt dahin und sagen, bei uns, da war der Haushalt noch locker ausgeglichen. Das sage ich jetzt einmal so ein bisschen barsch oder ein bisschen zynisch. Und stellen sich auch noch so dahin und feiern sich was drauf. Das sind diese kurzfristigen Betrachtungsweisen, die solchen Kommunen natürlich auch manchmal das Genick brechen können. Und beim Beispiel Bad Karlshafen, es wird Jahre dauern, bevor man wir befinden uns ja auch zumindest in den letzten paar Jahren in Dauerkrisenmodus. Also Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, das sind ja alles noch Nebenkriegsschauplätze, die auch nicht gerade förderlich sind für volle Kassen, für tolles Konsumverhalten der Gäste, die dort sind. Und das macht es auch alles noch schwerer.
Ja, klar. Ich brauche mal ganz kurz eine Minute, ich muss den Hund reinholen, weil der bellt da draußen gerade die Nachbarschaft zusammen. Ich bin sofort wieder da. Nein, mach natürlich nicht auf Stopp, bitte.
Nein, ich mache nicht auf Stopp. Ich werde jetzt höchstens den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, dass Markus Hund immer den Postboten beißt. Nein, Quatsch. Entschuldigung, der Markus, der muss gerade mal einen Hund reinholen. Denk dir nur dran, zurückzurufen, weil da blinkt das Telefon noch.
Ja.
Gut.
So, da sind wir wieder. Das schneide ich nachher raus.
Ja.
So, nein, aber was?
Ich wollte nur noch auf eins hinaus. Dass das sehr, sehr schwierig ist, das soll jetzt keine Generalentschuldigung für alles sein, aber die es im Augenblick machen, die haben ernsthaft die A-Karte gezogen. Und ich wollte ganz exemplarisch nur noch mal erwähnen, ich habe mal mit einem Altbürgermeister hier aus dem Nordhessischen gesprochen und dem habe ich dann auch so mein Statement so erzählt und dann habe ich zu meinem Bedauern Bayern ins Spiel gebracht und dann hat er gleich gesagt, ja, Bayern, das ist ja auch ein reiches Land und die haben ja auch Geld dafür und dann habe ich ihm auch gesagt, lieber Altbürgermeister, Bayern hat bis weit in die 60er Jahre die meisten Mittel aus dem Länderfinanzausgleich bekommen, weil es das Armenhaus in Deutschland war, nicht der Ruhrpott. Das war erst später. Ne? Und Bayern hat wahnsinnige Millionenbeträge erhalten aus dem Länderfinanzausgleich. Aber was man in Bayern lassen muss, die haben eine Struktur aufgebaut.
Genau das ist es. Du bist ja selber Unternehmer. Du hast diese Kirche da und du hast dementsprechend deinen Laden. Deine Tochter. Aber wie wäre es gewesen oder wo würdest du heute stehen? Hättest du damals gesagt, also sag mal, du hast diese Kirche da und hast also deine Distille, hättest aber gesagt, so, und ich möchte jetzt hier was anbieten, aber Tische und Stühle kaufe ich erst dann, wenn die Leute kommen.
Ja.
Dann würdest du heute, wenn der Laden überhaupt noch auf wäre, aber am Existenzminimum krauchen.
Ja.
Das ist es, was die hier machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, weißt du, ich komme mit dem allen hier klar. Ich komme damit klar, dass die Leute eher verschlossen sind hier. Also im Gegensatz jetzt, ich rede jetzt im Gegensatz zum Rheinland, wo ich herkomme. Die Leute sind eher verschlossen, die Leute sind neuem gegenüber immer skeptisch und so weiter. Das kannte ich so in der Form nicht. Aber womit ich nicht komme, ist diese Geizigkeit und Grasigkeit, die hier herrscht. Das heißt also, wir haben hier wahnsinnig viele Grasfresser rumlaufen, die sich selber nichts gönnen und anderen erst recht nicht.
Das liegt aber auch so ein bisschen daran, ich finde das so schön, wenn du das sagst, du kennst das gar nicht, sagst du in aller Vehemenz, und du kommst aus dem Rheinland. Ja, der Rheinländer sagt ja auch, na, wir machen es uns heute hübsch, ne, es hätten auch mal Jodjange. Ja,
leben und leben lassen.
Und das kommt auch dazu. So, und jetzt hat man hier einen anderen Menschenschlag und es gibt auch in Mecklenburg andere Menschenschläge und im Fränkischen und so weiter und jeder hat so seinen eigenen Liebreiz. Aber das Fatale ist, wenn man schon diesen Schlag hat, nicht bereit zu sein, aus dieser Rolle mal rauszukommen und sich das von draußen anzugucken, also aus dem Rheinland heraus anzugucken, aus dem Bayerischen heraus anzugucken, aus dem Pfälzischen anzugucken. Viele Menschen sind wie in einem Konkon hier gefesselt und denken oftmals, so ist meine Meinung oder mein Empfinden, sage ich mal, die denken so, wie ich das denke und wie ich das handhabe und meine Lebensart, das ist der Weisheit letzter Schluss.
Ja.
Und das ist falsch. Wenn ich das machen würde, dann würde ich hier jetzt auch nicht sitzen. Man muss es immer permanent aus allen Blickrichtungen betrachten und diese Bemerkung, die ich eben gemacht habe, die zielt auch darauf ab, jeder normale Mensch oder Bürger würde seine Dachrinne reparieren, wenn sie tropft. Keiner repariert sie, wenn sie schon irgendwie zur Hälfte abgerissen ist, weil die Kosten dann so enorm werden, dass es dann vielleicht das Budget einer normalen Familie sprengen würde oder einen Kredit notwendig machen würde, etc. Und hier wird sehr, sehr einseitig und sehr, sehr eindimensional geguckt. Und deine Bemerkung hier zur Kirche ist, danke für die Bemerkung, aber es ist ganz einfach so, es sind permanente Anpassungssachen. Ja. Wenn wir ein paar mehr Veranstaltungen kriegen, dann brauchen wir auch mehr Tiefkühlschränke, wir brauchen mehr Barschränke.
Ja, aber da machst du dir vorher schon Gedanken.
Ja, natürlich.
Wenn es soweit ist.
Ich kann ja erst sagen, passt mal auf, ihr lieben Leute, ihr könnt erst dann mit 178 Leuten hier feiern, wenn ihr Vorkasse gemacht habt, wenn ihr das Geld abgeliefert habt, und danach werden wir uns auch noch ein paar schöne Kühlschränke kaufen, damit wir dann danach in der Lage sind, 178 Menschen gekühlte Getränke zu servieren. Und jeder versteht das eigentlich, jeder in seinem Privathaushalt versteht das eigentlich. Aber trotzdem ist es keine rationale ökonomische Entscheidung, sondern es sind oftmals politisch-administrative Entscheidungen, und die bedienen meistens nicht die Vernunft, die bedienen meistens nicht den ökonomischen Notwendigkeiten. Und das ist sehr, 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 sehr bedauerlich. Und du findest es in allen Bereichen auch dieses öffentlichen Lebens. Danach wird dann gesagt, ja, jetzt müssen wir aber viel Geld in die Hand nehmen. Jetzt brauchen wir aber einen Hafen. Ne? Und ja, der kostete, glaube ich, 8 oder 9 Millionen. Ja, aber wir kriegen es ja auch gefördert. Ja, gut, aber das Fördergeld ist auch dein Steuergeld und mein Steuergeld, unser aller Steuergeld. Ne? Es ist nicht umsonst eine Förderung. Ja?
Ich habe das ja hier gesehen mit diesem Radweg hier. R4 ist das, glaube ich, der hier vorbeigeht, auch am Tunnel vorbeigeht und so weiter.
Ja.
Und ja, wir haben das gefördert bekommen, und aufgrund dessen, da haben die im Wald, im wunderschönen Wald, haben die angefangen dann, und haben es auch gemacht, die Radwege zu asphaltieren.
Ja, das hat einen Grund gehabt. Das hat einen Grund gehabt,
weil der Grund war ganz einfach, dass die Geld dazu gekriegt haben, weil sie ihn asphaltiert haben. Hätten die einfach bloß gesagt, wir befestigen den jetzt, hätten sie nicht so viel Geld dazu gekriegt.
Also es gibt zwei Aspekte, die ich dazu nur loswerden möchte. Auf der einen Seite, der Radweg sollte halt ein Premium-Radweg werden, und der ADAFC, der Fahrradverein, der hat halt ein relativ hohes Anforderungsprofil für einen Premium-Radweg. Jetzt ist der Diemel-Radweg ein Premium-Radweg, der zweite erst in Deutschland nach dem Weser-Radweg, der diese Kriterien erfüllt, und diese Kriterien ließen sich auch in Teilen nur erfüllen, zum Beispiel mit einer und das ist jetzt eine negative persönliche Wertung von mir, mit einer dämlichen Asphaltierung. Aber andere Institutionen bringen sich ein und versuchen, Parameter festzulegen, wie Premium erreicht werden kann. Und dann kommt eine politische Instanz, die sagt, ja, wir wollen unbedingt Premium, Premium, Premium. Warum der Diemel-Radweg jetzt Premium ist, mit einer mal von uns und von vielleicht noch 4, 5, 6 anderen gastronomisch oder bespaßungstechnisch Beteiligten werden kann, das ist mir zweifelhaft, weil die Versorgung an dem Radweg ist nach wie vor relativ schlecht, und wir wünschen uns auch, dass die noch ein bisschen besser wird. Aber dann gibt es halt diese eben von dir genannten Fördermittel, und dann ist das ja alles nicht mehr so schlimm, und dann machen wir das schon. Es ist fatal, ganz einfach. Und ich habe ja viel mit Radfahrern auch zu tun hier in der Kirche. Und auch bei den Radfahrern sind geteilter Meinung darüber. Es gibt wirklich die Hälfte der Fahrradfahrer, die sagen, sie finden das schön, wenn sie auf Asphalt fahren können. Und dann gibt es die andere Fraktion, die andere Hälfte, die sagt, völlig überzogen, ein ordentliches Schotterbett bzw. ein Grußbett würde auch reichen.
Weil es nicht zum Wald passt.
weil es halt nicht zum Wald passt und dann sagen die anderen dazu und da sieht man auch immer dann die vielen Interessen in der Gesellschaft, dann sagen die einen ja, aber die Radrennfahrer, also die mit dem Rennrad unterwegs sind, für die ist es besser, in völliger Unkenntnis, dass die Radrennfahrer, die fahren sowieso nicht im Dienl-Radweg. Die gucken biestig aus der Wäsche, wenn sie über die Landstraße fahren, ja, aber das sind ja keine, die fahren ja nicht hier irgendwie über irgendwelche Buckelpisten oder sowas. Die wollen Strecke machen, die haben ja eine ganz andere Intention.
Abgesehen davon gehen da Leute mit ihren Hunden spazieren, da gehen Leute, die mit ihren Kindern da unterwegs sind. Möchtest du da Radrennfahrer dann dazwischen haben?
Ja, ich möchte es eigentlich nicht, ich meine, aber... Also ich will nur sagen, auf dem Diemelrad selbst, da findest du kaum einen Rennradfahrer. Ja. Die findest du, und ich komme ja hier in der Gegend viel und häufig rum, die findest du auf den Landstraßen, weil sie da ganz einfach besser fahren können. Mhm. Ist ja auch völlig in Ordnung, da will ich mich auch gar nicht in deren Motivation einmischen. Aber diese Tatsachen, die werden ganz einfach oftmals auch verkannt. Und ich finde es schon ein wenig komisch, wenn man im Wald auf einem Asphaltweg fährt, ich bin den Weg schon zigmal gefahren, ohne Asphalt, mit Kindern, ohne Kindern. Ja, schafft Zeiten, aber meine Güte, der Weg ist das Ziel. Und wenn dann darüber hinaus dann auch noch die unterschwellige Bemerkung kommt, ja, jetzt könnten ja auch Menschen zur Arbeit fahren auf dem Asphalt mit dem Fahrrad. Ja, das mag ja stimmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Leute unbedingt aus dem Diemeltal nach Karlshafen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Also man kann es... Meine Frau sagt immer, man kann es treiben, man kann es auch übertreiben. Also das sind solche Hilfsargumente, die überhaupt nicht valide geprüft sind, aber das haut man ganz einfach mal nebenher mit raus. Das ist übrigens ganz bemerkenswert. Ein kleiner Schlenker, ich kümmere mich in der letzten Zeit auch ein bisschen darum. Die vielen Arbeitgeber, die stellen ja ihren Mitarbeitern zur Verfügung Fahrräder, E-Bikes, ne, für die Volksgesundheit oder wie auch immer. Jetzt guckt man natürlich mal nach, wie diese, das sind ja alles Leasing-Fahrräder. Und dann gucken wir mal nach, wie viel von diesen Leasing-Fahrrädern zurückkommen und wie viele Kilometer die drauf haben. Da kriegst du aber Tränen in den Augen.
Die
380 Kilometer, 750 Kilometer. Ja, das ist schön, dass die Leute jetzt ein Fahrrad geleast haben, aber in dieser Region zumindest fahren nicht viele mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also in Berlin mag das sein, ne, und in Bamberg oder sonst wo, aber hier ist das gar nicht viel. Also man kriegt die besten Leasing-Rückläufer mit 780 Kilometern. Das ist eigentlich der Hammer. Ich habe erwartet, dass die Leasing-Rückläufer dann irgendwie alle so pro Jahr halt ihre 1500, 2000 Kilometer auf dem Tacho haben. Aber das schaffen die ja noch nicht mal in 3 Jahren Leasingzeit. Aber das ist nur ein Steckenpferd von mir, wenn ich mich mal langweile auf dem Sofa. Sei es drum, wenn eine Gemeinde Entwicklung verschläft, diese dann wieder aufzuholen oder zu egalisieren, benötigt wahnsinnige Kraftanstrengungen und vor allen Dingen auch sehr, sehr hohe finanzielle Mittel. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil es werden viele Themen ganz einfach verschleicht.
Ja. Die Frage ist jetzt ganz einfach, was kann eine Stadt wie Bad Karlshafen machen? Jetzt habe ich gelesen, letztens, das hat mich sehr amüsiert, dass also jetzt Bad Karlshafen und Trendelburg zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, was das wird, Club der Loser oder wie auch immer, keine Ahnung.
Sei nicht so gehässig, das ist der interkommunale Zusammenschluss, also dass manche Sachen gemeinsam verwaltet werden, weil die Verwaltungstätigkeiten werden oftmals mittlerweile so kompliziert, dass das durch eine Kommune gar nicht mehr zu leisten ist und vor allen Dingen auch personell nicht zu besetzen ist und dann auch von dieser Person auch gar nicht zu bearbeiten ist. Und da geht es halt darum, dass zum Beispiel eine Kämmerei zusammenarbeitet, dass der Bauhof zusammengelegt wird, weil man dann natürlich Maschineneinsatz gegebenenfalls spart oder Personal spart. Ist ja gar nicht so verkehrt.
Ist auch nicht verkehrt. Auf der anderen Seite ist es nur so, warum tun sich die zusammen, die kein Geld haben? Warum tun sich nicht diejenigen mit denjenigen zusammen, die das Geld noch haben? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Hof Geismar. Da habe ich also erfahren, dass die also teilweise dann wirklich Industrieanfragen ablehnen müssen, weil sie einfach kein Industriegebiet mehr freistellen können. Aber denen geht's gut. So, warum geht nicht zum Beispiel eine Stadt wie Trendelburg hin und sagt, also dieses Gebiet da oben Stammer Höhe ist ja toll, dass wir da so viel an Baugrund irgendwie, aber die Leute wollen es nicht haben. Im Moment sind wir sowieso in einer Phase, in der kein Mensch irgendwie was baut oder kauft oder wie auch immer. Ja, das warum gehen wir nicht hin und machen das dann zum Industriegebiet und gehen dann hin? Stattdessen machen sie eine Radarfalle am Anfang von Stammen, wenn man jetzt von Hof Geismar aus Richtung Stamm. Das ist eine Touristenfalle, das ist eine reine Touristenfalle. Mehr ist das nicht.
Ich will nicht anmaßend sein, ich wüsste auch nicht, dass das ein Unfallschwerpunkt ist, aber...
Habe ich damals mal gefragt, als das vorgestellt worden ist hier 2020, da war ich ja hier und da ist das vorgestellt worden, ja, da machen wir eine Radarfalle. Und da habe ich mal gefragt, so wann denn da das letzte Mal was passiert ist. Daraufhin kam natürlich diese Aussage, es muss ja nicht erst was passieren, wenn.
Ja, das ist so ein Hau-mich-tot-Argument.
Ja.
Aber ich nehme trotzdem deine Gedanken eben gerade auf. Du sagst, da ist eine Höhe und da bauen jetzt nicht mehr viele Leute. Und genau das meine ich, dass wenn irgendwas nicht permanent forciert betrieben wird und dann die Zeiten schlechter werden, jetzt im Augenblick durch das Anziehen der Zinsen, und durch das für viele Menschen unmöglich werden eines Eigenheimes, hat man noch nicht mal die Möglichkeit, geschweige denn von Gewerbe zu sprechen, dann hat man noch nicht mal die Möglichkeit, Baugrundstücke in entsprechender Anzahl loszuwerden, was ja dann auch wiederum bedeutet, dass dort mehr Menschen wohnen, dass mehr Kinder in den Kindergarten gehen, dass die Schule besser beschult werden kann, dass der Schulzug aufrechterhalten werden kann und. Das ist ja enorm, das sind ja enorme Wirkungen dabei. Was das Gewerbe angeht, dann muss ich auch sagen, dass mir einige Vertreter der politischen Administration, sagen wir es mal so, hier in Liebenau auch gesagt haben, ja, wir hätten gerne Gewerbe. Ja, wer will denn nach Liebenau als Mittelständler oder als angehender Mittelständler hin? Man muss da auch realistisch sein. Von hier aus nach Beuna sind 12 Kilometer. Der Baugrund dort direkt an der Autobahn ist recht kostengünstig. Man hat dort die besten Infrastrukturen. Kein Mittelständler will doch noch von der Autobahn dann noch über Land und Landstraßen bis nach Liebenau juckeln, wo es noch nicht mal genügend Flächen in der Ebenen gibt, weil das Diemeltal halt so eng ist. Und deswegen ist es illusorisch, über die ganzen Jahre hinweg darauf zu bauen, dass man irgendwann mal irgendwelche Mittelständler oder größere Gewerbebetriebe hier ansiedeln kann. Das ist Blödsinn, sowas. Da kommt keiner hin. Zumal man ja auch als Gemeinde...
Wenn man es nicht attraktiv macht.
Nein, also hier geht es auch um die... Wenn man einen Mitbewerber hat, die Bräune, direkt an der A44, mit günstigem Baugrund, dann ist man letztendlich in der heutigen Zeit des Just-in-Times, also des Lieferzykluses, ist man tatsächlich außen vor, zumindest wenn es sich um eine größere Firma handelt. Und dann muss man ja auch noch sehen, wo generiert man, das ist Volkswirtschaftslehre Grundkurs, wo generiert man... Die Arbeitskräfte hier, gibt es hier überhaupt diese Arbeitskräfte, die man dafür braucht? Wie kommen wir dann an die Arbeitskräfte nach Kassel? Denen müssen wir auch eine Fahrt zu. Also man muss das auch ganz einfach mal nicht nur politisch sehen oder was wünschenswert ist, sondern man sollte das auch auf Realität auch mal prüfen. Es ist ja nicht so, dass ich was dagegen habe. Also ich möchte jetzt nicht missverstanden werden, wenn es einen Mittelständler gibt, der sich in Trendelburg oder Liebenau oder was weiß ich ansiedelt. Super, freue ich mich drüber. Ja? Aber ich halte es für äußerst schwierig und vor allen Dingen für äußerst unwahrscheinlich aufgrund der Wettbewerbssituation im Umfeld dieser Gemeinden. Weil andere Gemeinden mit Autobahnanbindung in der heutigen Zeit des eben erwähnten Just-in-Time haben da ganz, ganz schlagende Wettbewerbsvorteile. Also muss man doch andere Strategien entwickeln, wie man diese Region prosperierend gestalten möchte. Das sind Sachen, die bemängle ich dann schon in der Wahrnehmung der politischen Administration. Wünschenswert ist das sicherlich, klar, gar keine Frage.
Ne? Ja, wenn ich von hier aus sehe, wie lange ich brauche, um zum nächsten IKEA zu kommen, zur nächsten Metro zu kommen, zum nächsten XXX Lutz zu kommen.
Ja.
Also zum nächsten IKEA sitze ich eine Stunde im Auto.
Ja, aber die fährst du doch. Die ist doch egal, wo es IKEA ist. Wenn du da hin willst, fährst du hin.
Das ist schon vollkommen klar. Bloß auf der anderen Seite, wenn die hingehen würden und würden sagen, würde es sich nicht lohnen, hier sowas aufzubauen? Ja, ich bin der festen Überzeugung, ja. Nein, glaube ich nicht.
Nein, das ist ausgeschlossen. Dafür leben hier nicht genügend Leute. Das passt nicht in die Konzeption.
Es gibt keinen IKEA in Höxter, es gibt keinen IKEA
braucht man auch nicht.
Biberung.
Dafür reicht die Bevölkerungszahl nicht aus und vor allen Dingen die Kaufkraft derer nicht aus, die dann auch noch bei IKEA kaufen. Zumal ja auch in Göttingen der nächste IKEA steht, da kann man ja auch hinfahren. Das halte ich für illusorisch. Das sind knallharte Konzerne, die ganz genau darauf gucken, wie viele Leute wohnen da, wie viel geben die aus, ist das überhaupt unser Klientel. Und wenn da welche dabei sind, das sind ja auch, das ist zynisch von mir, aber die sagen, ja meine Güte, wenn einer aus Höxter bei IKEA was haben will, erstmal A kriegt das geliefert und B kann er auch nach Göttingen fahren.
Ja, was ich bloß immer sehe, ist die Leute, die sehen hier wahnsinnig gut, was alles nicht geht. Aber keiner geht hin und sagt, was geht denn überhaupt? Was geht? Was können wir machen? Was ist möglich?
Nein, ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die trefflich darüber erzählen können, was nicht geht. Ich sage nur, dass solche Sachen wie Metro, IKEA, XXL Lutz, das ist unmöglich. Das hätte man bis vor kurzem
von einem McDonald's auch gesagt und McDonald's hat jetzt aufgemacht, nee, warum?
Dem geht's gut. Ja, aber McDonald's hat eine ganz andere Filialstruktur als IKEA oder Metro oder als XXL Lutz. Ich meine, in Warburg gibt es auch ein, nicht McDonald's, da heißt es, glaube ich, wie heißt es?
Burger King.
Ja? Und in es gibt auch andere Käfer, wo es ein McDonald's gibt. Und das ist der Punkt, wo ich nicht missverstanden werden möchte. Ne? Ich bezog mich jetzt so was auf Metro, IKEA, weil du das auch so erwähnt hast. Das erachte ich als unmöglich, das ist ein Unding. Aber natürlich gibt es viele andere, wie du eben gerade gesagt hast, bei McDonald's, gut, wenn das eine Bereicherung sein sollte für Beverung, dann gut. Ne?
Also ich habe mich gefreut, nicht, dass ich jetzt regelmäßig oder einmal im Monat oder wie auch immer nach McDonald's fahre. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wir dann mal Bock drauf haben und ich sage dann, okay, ich bestelle das von hier aus und wenn ich dann damit wieder hier bin mit dem Zeug, dann ist es sogar noch warm, ist das eine fantastische Sache. Also,
ja, ich gehöre nicht zu den Leuten, die permanent dafür sagen, das geht nicht. Ich denke mir, dafür haben wir hier auch in der Kirche unter Beweis gestellt, dass wir eben nicht die Leute sind, die sagen, das geht alles nicht. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt zum Beispiel hier in der Kirche was macht, mitten im Nirgendwo, weil man meint, das geht sowieso nicht. Und das ist auch manchmal anstrengend gewesen und es ist immer noch in Teilen anstrengend. Es geht eine ganze Menge, bloß es geht nicht diese ganz großen Dinge. Oder Dinger, die du eben gerade erwähnt hast.
Selbst wenn es kleine Dinger sind. Aber du hättest ja auch sagen können, so nach dem Motto, Liebenau haue da und hier jetzt eine Gin-Kirche aufmachen. Und das gab es bisher noch nicht. Und aufgrund dessen, du kommst nicht aus der Gegend hier, deshalb. Aber wie viele Leute ich hier kenne, weil ich bin mittlerweile dabei, dass ich also sage, okay, irgendwie muss der ganze Spaß finanziert werden. Einerseits hier mit dem Radio und allem drum und dran. Andererseits ist es so, dass ich also merke, dass die Podcasts, also sowohl dieser hier, Gin und Lem, wie auch der Busse und Erdmann, die laufen wahnsinnig gut. Und ich gehe dann hin.
Das freut mich.
Und ich gehe dann hin zu den Leuten, weil ich werde auch daraufhin angesprochen und so. Und ich bin daraufhin hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt gehst du mal an die kleinen Unternehmen hier in der Region ran und sagst denen, warum macht der nicht Werbung im Podcast? Das heißt also, wir könnten uns dann auch, nicht, dass wir uns jetzt drüber unterhalten, aber dass ich mitten in den Podcast so einen kleinen Werbeblock reinsetze, wo ich ein bisschen was über das Unternehmen erzähle und so weiter. Und das Ganze für kleines Geld, also für weniger Geld, als eine Zeitungsanzeige kostet. Und auf eine Zeitungsanzeige kackt morgen der Wellensittich drauf. Aber bei so einem Podcast ist es so, man kann sich heute noch die erste Folge von vor 9 Monaten anhören. Und die Werbung, das ist Werbung, die bleibt. Und einerseits höre ich dann, und dann kommst du natürlich auch mit den Leuten ins Gespräch, einerseits hörst du dann, nee, wir haben kein Geld für Werbung. Und ich mir denke, wenn ihr einen Laden habt und habt kein Geld für Werbung, dann solltet ihr am besten direkt den Arsch zukneifen und den Laden zumachen. Weil gute Idee haben, aber dann keine Werbung dafür machen, das ist wie Winken im Dunkeln. Keiner sieht's. Und genauso wie ihr auch mit eurem Instagram und so weiter und so fort und dass du dich vorgestellt hast im Instagram und auf Facebook und dass auch die Eike sich vorgestellt hat und so weiter, das macht ihr ja nicht deshalb, weil ihr eure Nase so gerne in irgendeine Kamera haltet, sondern deshalb, weil ihr sagt, okay, da kriegen wir Werbung durch. So.
Also,
das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann ein bisschen mit den Leuten unterhält, kommt dann immer dieses Totschlagargument, ja, ich finde das toll, dass Leute hier was tun, weil auf der anderen Seite diejenigen, die also hier hingehen und hier, was weiß ich, Hartz IV oder Bürgergeld oder wie das Ganze heute heißt, beantragen, die also faul im Sessel rumsitzen und dann genauso viel Geld bekommen wie andere, die arbeiten gehen, weißt du, dann heißt es, die Leute kriegen zu viel Geld. Statt hinzugehen und den Umkehrschluss zu sagen und zu sagen, die Leute, die arbeiten gehen, kriegen zu wenig Geld.
Es ist auch viel, viel einfacher, nach unten zu treten, als nach oben zu buckeln.
Und diese Grasigkeit, also dieser Geiz, dieses ich gönne den Leuten das nicht. Ich gönne einem nicht, dass der also, wenn er nichts tut, auch noch Geld vom Staat dafür kriegt, dass er nichts tut und so weiter. Das sind komischerweise immer diejenigen, die nicht bereit sind, ihre Angestellten vernünftig zu bezahlen. Und bevor du für 12,40 Euro irgendwo arbeitest, da sagst du doch, also das Geld, also ungefähr das Geld kriege ich auch mit dem Bürgergeld.
Ich kenne das im Augenblick, ich kann dir das im Augenblick nicht vorrechnen. Ich weiß nur aus den entsprechenden Statistiken des von der Bundesregierung in den kleinen Anfragen, jetzt sind wir beim Bürgergeld, fühle ich mich gerade ein bisschen überfordert. Es sind viele Ukrainer dabei, die das im Augenblick kriegen, Flüchtlinge. Aber wir müssen ja auch immer beim Bürgergeld daran denken, dass das jetzt nicht nur ganz strategisch, taktisch gewiefte Menschen sind, die so vorgehen, sondern dass da natürlich auch unheimlich viele Leute drin sind, die teilweise auch keine Chance haben, keine Möglichkeiten haben.
Oder die auch nicht arbeiten gehen können. Wie schnell wäre ich im Bürgergeld gewesen, wenn Lukas 2 Jahre zu Hause gelegen hätte?
Ja, dann wärst du im Bürgergeld gewesen.
Dann wäre ich im Bürgergeld gewesen. Und dann hättest
du faule Sau.
Ich faule Sau. Und dann wäre ein Friedrich Merz und was weiß ich hingegangen und hätte gesagt, die Leute kriegen zu viel Geld. statt hinzugehen und zu sagen, die arbeiten gehen, die kriegen zu wenig Geld. Ja, aber Deutschland wird zu einem Billiglohnland.
Das ist aber, ich habe eben ja ganz barsch dazu gesagt, nach unten treten und nach oben buckeln. Es ist immer so einfach, auf die vermeintlich noch Schwächeren etwas abzulasten.
Ja.
Ich finde es auch ernsthaft ein wenig ungerecht. Vor allen Dingen, wenn es
ist
jetzt,
asozial, es ist nicht ungerecht, es ist asozial.
Und wenn jetzt dieser FDP-Generalsekretär sagt, 20 Euro soll beim Bürgergeld, muss da gekürzt werden. Jetzt frage ich mich ernsthaft, was habe ich denn davon? Also ich jetzt, was habe ich denn davon? Habe ich einen Cent mehr? Gibt es dann in Liebenau einen Kindergartenplatz mehr?
Nö.
Gibt es dann mehr Fördergelder für den Wanderweg?
Nö.
Und diese Frage sollte man sich doch auch mal stellen, ja? Und mir hat mal irgendwann ja einer gesagt, ja, aber wenn wir da 500 Millionen sparen können, dann können wir so und so viel Autobahnkilometer bauen. Das werden aber nur kurze Kilometer werden. Mhm. Ja, wenn man bedenkt, dass ein Autobahnkilometer heutzutage schon bei 58 Millionen circa liegt, laut dieser Straßenbau-Privatgesellschaft des Bundes. Also gut, dann haben wir halt 10 Kilometer mehr Autobahn. Super. Aber bringt das ja, also das muss man ja auch mal ein bisschen in Relation bringen. Und selbst wenn man 1 Milliarde spart, deswegen werden nicht 100 neue Schulen gebaut oder 500 Lehrer mehr eingestellt werden können, ne, weil die sind nämlich wesentlich teurer.
Das Problem ist, wir könnten uns das alles leisten. Wir könnten uns auch leisten, die Schulen zu sanieren und endlich mal vernünftige Klos in die Schulen einzubauen und so weiter. Das könnten wir uns alles leisten, nur das Problem ist ganz einfach, das ist genau wie mit den Ausschreibungen und so weiter. Ich habe mich mal mit jemandem oben an der Ostsee unterhalten. Da ging es darum, dass ein Baum gefällt werden musste.
Ja.
Und dann hieß es ja, den Baum hier zu fällen, das kostet die Stadt 4.000 Euro.
Mhm.
Woraufhin ich dann gesagt habe, hört mal, warum nimmt er nicht einfach einen Rudel von Leuten, die also hingehen und sagen, okay Freunde, ich brauche eh das Brennholz am Ende des Jahres. Also setzt da 10 Leute hin, die haben den Baum so schnell weg und so schnell klein und so schnell. Und dann könnt ihr vielleicht sogar noch Geld dafür nehmen. Nein, aber das sind dann öffentliche, weißt du, die gehen mit öffentlichen Geldern um. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ich meine, wenn du den Baum fällen lässt von einer Fachfirma unter Begleitung von Verantwortlichen des Bauhofs unter Berücksichtigung aller Verkehrssicherungspflichten für eventuell eintreten könnende Böen beim Fällen des Baumes, dann kommst du halt auf 4.000 Euro. Ja, man kann sich auch einscheißen. Entschuldigung.
Ja, ist so.
Du hast ja an allen Ecken und Kanten. Es ist halt immer so, dass das Menschen bezahlen, die darüber entscheiden, etwas zu bezahlen, die oftmals, das meine ich nicht böse, die gar nicht den Sachkenntnisstand hat, was nötig ist, die auf Expertisen von vermeintlichen Fachleuten angewiesen sind, die über allem steht die Rechtssicherheit versicherungsrechtlichen Aspekte, die geklärt werden müssen, dann wird sowas natürlich ganz arg in die Höhe getrieben. Es gibt es gibt für mich in meinem Leben schon so viele Sachen, die passen schon gar nicht mehr auf all die Synapsen, die ich noch in meinem Hirn habe, drauf, die mir dazu einfallen würden. Und ich bin kein FDP-Dist oder so, aber wir überregulieren uns immer mehr. Aber auf das Thema eben nochmal zurückzukommen, was du über das Bürgergeld gesagt hast. Den Menschen, die in der Zeitung lesen, wir können 500 Millionen sparen, wenn wir bei den Bürgergeldempfängern 20 Euro pro Monat kürzen, suggeriert, dass 500 Millionen für dich und für mich jetzt isoliert betrachtet wahnsinnig viel Geld ist. Und es ist ja auch viel Geld. Aber gemessen an den Problemen, die wir zu lösen haben, ob das jetzt klimatechnisch ist, energiepolitisch ist, schulpolitisch ist, ist das letztendlich, und es tut mir leid, wenn ich den Herrn Ackermann von der Deutschen Bank zitieren muss.
Peanuts.
Das sind Peanuts. Ja. Das macht, in Norddeutschland würde man sagen, das macht den Kohl, das macht den noch nicht mal ein bisschen fettig, aber auf keinen Fall fett. Es fehlt die Konzeption dabei.
Nein, es ist reiner Populismus. Es ist reiner Populismus rein, dass man sagen kann, so und guck mal, das ist so Trump-mäßig, weißt du?
Ja.
Und das ist genau das, was ich hasse.
Ja, aber du siehst doch, ich hoffe zu deinem Leidwesen, also zumindest zu meinem Leidwesen, dass es funktioniert ja an vielen Ecken und Kanten. Wir haben jetzt in 14 Tagen Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Und die Positionierung ist in Sachsen, dass sie keine Migranten respektive Ausländer haben wollen. Mhm. Es gibt die AfD, die sagt, dass man den Mangel an Fachkräften organisch ausgleichen möchte. Also organisch, ja, das ist bemerkenswert, ob die wohl ihre Frauen gefragt haben, ob die das auch wollen, so rein organisch. Ne? Und dass diese Fachkräfte dann erst in 16 Jahren frühestens zur Verfügung stehen als Auszubildende, wobei allerdings in 10 Jahren ja schon 385.000 Fachkräfte in Sachsen fehlen. Aufgrund dieser Boomer-Generation, die jetzt alle in Rente gehen. Mal unabhängig davon, wie man zur Migration oder zu Ausländern oder wie auch immer steht, es fehlen so viele. Und so viel gibt meine Lände nicht mehr her, dass ich das organisch lösen kann.
Also, auch wenn man es gut aufteilt.
Auch wenn man es sich gut aufteilt und einteilt. Ne? Aber Und wenn dann Bürger meinen, das sei doch eine gute Idee, wenn wir selbst dafür sorgen, aber dann muss man doch auch an diese Aspekte denken. Diese Fachkräfte sind erst in 20 Jahren verfügbar, wenn unsere aller Frauen mitmachen. Und im Übrigen, wenn die alle ihre Kinder kriegen, zuhauf, dann sind die ja andauernd schwanger, dann können die ja gar nicht arbeiten. Oder sind die alle nur zu Hause und bespaßen ihre AfD-Luschen?
Das ist ja der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist zurück zum Familienbild von 1950.
Die fehlen doch auch in der Arbeitswelt. Das ist doch, ich meine, da muss man nicht unbedingt ein Mathematikstudium hingelegt haben. Das kann man sich auch in kleinen Zahlen mal ausrechnen. Wenn es nicht reicht in der Mathematik, könnte man das auch mit einem Streichholzkästchen auf dem Esszimmertisch mal legen. Ja? Wie man darauf überhaupt anspringen kann, auf so eine schwachsinnige Idee, unabhängig davon, ob man andersfarbige Menschen leiden kann oder nicht, aus welchen Gründen auch immer, oder wie, ist mir ehrlich gesagt auch furzpiep egal. Aber man muss doch merken, dass das Bullshit ist. Absoluter Bullshit.
Ja? Weißt du, ich bin weit ab von dem Thema, auch von dem Thema, ob AfD-Wähler jetzt alle Nazis sind, glaube ich nicht. Die meisten davon sind einfach bloß strunzendumm.
Es sind in meinen Augen auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sind noch nicht, ich empfinde das, Menschen, die sich Sorgen machen, Menschen, die sich nicht wahrgenommen fühlen und Menschen, die sich auch instrumentalisieren lassen, willfährig sind für die abstrusesten Behauptungen, die man aufstellen kann, ohne sich die Mühe zu geben, darüber ganz einfach mal zwischen Frühstücksfernsehen RTL und Vox News eine halbe Stunde später mal nachzudenken. Dieses Instrumentalisieren lassen, das nervt mich ganz einfach, weil das sind ja keine Aussagen. die man unbedingt in der Uni nachprüfen lassen muss. Das kann man sich auch selbst erklären, dass das nicht geht.
Mir hat letztens hier jemand erklärt, auch wieder, dass also unsere Regierung uns umfolgen will und dass alle uns vergiften wollen, da mit den Kondensstreifen am Himmel und so weiter. Wo ich mich dann wirklich frage, in wie vielter Generation muss man immer in denselben Nachbarhof eingeheiratet haben, bis dass man sowas glaubt, dass also Tausende von Wissenschaftlern hingehen und dir was erzählen, genauso wie mit dem Klimawandel. Tausende von Wissenschaftlern können dir nachweisen, dass die Erde rund ist und dass also wir am Klimawandel schuld sind. Aber wenn dir ein billiger Jodelbarde oder Schlagersänger oder wie auch immer erzählt, das stimmt nicht, dann glaubst du eher dem. Da frage ich mich dann doch, wie bescheuert ist das?
Es ist halt wirklich schwierig zu sagen, ich will den Leuten wirklich nicht an der Uni die Dummheit unterstellen, sondern ich möchte den Leuten aber unterstellen, dass sie sich überhaupt nicht reflektorisch oder mal besinnen darauf, was sie danach plappern. Hm? Und ich mache ja schon diesen Kompromiss auch an all diejenigen, dass ich sage, unabhängig davon, wie man zu sonst wem steht, an ausländischen Mitbürgern oder andersfarbigen oder wie auch immer, das lasse ich jetzt wirklich mal außen vor. Es fehlen in Sachsen 2035 385.000 Fachkräfte.
Ja.
So. Und entweder man schmeißt alle Ausländer raus und die Migranten sowieso und sagt, scheiß der Hund drauf, 385.000 fehlen, dann machen wir halt ohne die 385.000 weiter und warten auf unsere Frauen. Dann leben wir das in Konsequenz weiter und dann hoffe ich ja, da Sachsen Freistaat ist, dass wir den auch irgendwie loswerden können. Weil ich glaube, im Osten Europas findet man keine Nationen, die so blöd sind, um dann Sachsen zu nehmen. Und da bin ich jetzt wieder bei dem Thema mit dieser interkommunalen Zusammenarbeit, auch wenn es den einen oder anderen Zuhörer vielleicht irritiert. Du hattest gefragt, ja, warum nicht der Starke mit dem Schwachen? Liebenau hat auch gerne gewollt zur interkommunalen Zusammenarbeit, ne? Mit einem schelmischen Grinsen bei Hofgeismar einzusteigen. Mhm. Ja, aber Hofgeismar ist doch nicht blöd. Die haben einen funktionierenden Apparat, die können das bewältigen. Na, die hängen sich doch nicht solche Luschenkörper an den Hals, wo sie ganz genau wissen, wenn wir die dazu nehmen, na, dann kommt hier alles.
Kostet uns das richtig Geld.
Dann kostet uns das richtig Geld. Liebenau partizipiert zwar, aber uns kostet das verdammt viel Geld. Und dann wollen die Liebenauer auch noch Mitspracherecht haben. Solche Ansätze seitens der Liebenauer vertretenen Bürgerschaft, die finde ich ja sowas von abstrus. Da wäre ich noch nicht mal auf den Gedanken gekommen, ins Rathaus zu gehen und zu sagen, hier, hört mal, ich habe da mal eine Idee. Da hätte mich ja vorher schon auf dem Weg über den Krankenhausberg zu Tode geschämt. Aber das ist doch ein ganz normales Vorgehen. Ich meine, die wollen einen nicht. Also gibt es schwache Kommunen, die zusammenkommen. Und das ist doch vielleicht auch gar nicht der schlechteste Weg. Diese Kommunen können doch an dieser Arbeit, an der Zusammenlegung gewisser Aufgabenbereiche durchaus finanziell und perspektivisch auch im Hinblick auf das zu bewältigende Verwaltungsaufkommen, das immer spezieller wird, durchaus partizipieren. Aber da will ja zum Beispiel Trendyburg und Karlshafen haben es gemacht. Mal sehen, wie sich das jetzt anlässt. Liebenau möchte da noch nicht mitmachen. Die wollen sich das erstmal angucken, wie das läuft. Ne? Mhm. Wenn es gut läuft, dann wollen sie sicherlich mitmachen. Aber wenn ich den Bürgern oder den manchen Leuten Glauben schenken darf, was sie mir erzählen, dann sind da tatsächlich Ängste dabei, wie, ja, und wenn es jetzt wirklich schneit, wo wird dann zuerst Schnee geschoben? Wenn man das von einem Bauhof aus macht Und also da kommen Besitzstandsdenken zutage, die man muss doch wissen, das Geld ist nicht unendlich da. Wir müssen was machen. Und jede Entscheidung kostet auch irgendetwas. Manchmal auch Verzicht, ja, Herrschaftszeiten. Dann wird halt die Straße ein bisschen später, weil ein Dorf früher dran war oder so. Keine Ahnung. Aber das ist doch nichts Dramatisches. Man muss sich doch
Als Verzicht ist immer was Dramatisches.
Ja,
wenn er vor der eigenen Haustür stattfindet oder im eigenen Haushalt stattfinden soll. Ja. Auf andere zu zeigen und zu sagen, du musst jetzt mal verzichten, ist immer einfacher.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr.
Aber kommen wir mal ab von der Politik, mir jetzt aufgefallen ist, so im Nachhinein. Ich arbeite jetzt seit 3 Monaten. Und wir versorgen unter anderem auch eine Menge an Kliniken, Altenheimen und so weiter mit Lebensmitteln. Und ich sage jetzt nicht, welche Lebensmittel, ist ja auch vollkommen wurscht.
Ist schon egal. Ne?
Diese Lebensmittel gibt es aber auch in gluten- und laktosefrei. Mhm. So, und es geht hier um Altenheime und sowas. Was meinst du, wie viel, also du kannst sagen, so von den Produkten habe ich jeden Tag so zwischen 50 und 80 Stück. Jetzt auf 7 Tage hingerechnet, die ich also rausgebe. Was meinst du, wie viel glutenfreie Produkte ich in den 3 Monaten an Altenheime und sowas geschickt habe?
Ich habe keine Ahnung.
1.
Das sind aber die alten Menschen, die haben noch nichts von Glutenunverträglichkeit, Laktoseintoleranz und sonstigen Allergien gehört.
Ja, und da kommt bei mir die Frage, was ist das für ein Volk, das wir jetzt gerade großziehen, die also irgendwie pseudo-psycho-allergisch auf Gott weiß was sind und was sie eigentlich im Grunde genommen überhaupt nicht sind, wo es aber in ist scheinbar, gluten- oder laktoseunverträglich zu sein, weil ich glaube gar nicht, dass die das sind. Ich glaube bloß, dass es vom Kopf her irgendwo, ich weiß nicht, ist bei denen eine Platte gesprungen oder haben wir seit einigen Jahren was im Trinkwasser oder ist in der Schulmilch irgendwas drin oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber was passiert da gerade?
Na, ich denke mir, das liegt daran, dass in den letzten Jahren die relative Mondfeuchte zu groß war. Ich versuche sachlich zu sein. Ich habe in
den Medien, ich schon lange nicht mehr.
Ich habe den Medien entnommen, zumindest den Medizinmedien entnommen, dass es wohl tatsächlich so ist, dass die Allergieraten in den letzten 20 Jahren stark zugenommen haben. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, dass ich das jetzt beurteilen kann. Ich will es mal als gegeben hinnehmen. Das ist das eine. Das kann ja sein, dass aufgrund von Umwelteinflüssen und sonst was es zu spät Allergenreaktionen kommt. Ich oute mich. Ich esse liebend gerne Grieß. Aber wenn ich mir eine Platte Grießbrei mit Zimt und Zucker reinhaue, also mal abgesehen davon, dass es nicht gut ist für meinen Body-Mass-Index, ich kann es nicht mehr essen, weil ich reagiere auf Grieß doch recht heftig, was meine Darmflora angeht. Und das hatte ich 55 Jahre nicht. Seitdem esse ich Grieß mit Zimt und Zucker. Und also irgendwas ist da los. Jetzt zu dem sarkastischen Moment.
Ich kenne das selber seit meiner Geburt, also seit meiner Jugend, wenn ich nicht aufs Klo gehen kann wegen Verstopfung, weil ich zu viel Bananen gegessen habe, reicht ein Glas Milch und ich kann wieder kacken wie ein Waldelch. Also,
nein, du hast eine Bananenunverträglichkeit.
Wahrscheinlich.
So, und das ist, aber wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sich jemand von mir irgendwie auf den Arm genommen fühlt, da tut es mir wirklich leid. Ich sitze hier nun mal teilweise an der Quelle der Befindlichkeiten von Laktoseintoleranzen, Glutenunverträglichkeiten, Paprika- und Tomatensäureunverträglichkeiten etc. Es ist mittlerweile so heftig geworden. Ich möchte dazu nur eine Anekdote erzählen. Meine Meine Frau erhielt von ihrer Freundin Besuch. Sie hat einen Kaffee angeboten bekommen. Und dann hat die Freundin gesagt, hast du denn laktosefreie Milch? Und ich habe dann einfach gesagt, wir haben Hafermilch. Ja, sagt sie, das ist gut. Und ich hätte fast in den Kühlschrank reingebrüllt. Hafermilch ist natürlich nicht laktosefrei, ne, aber es ist Hafermilch. Hört sich doch gleich viel besser an. Das hat sie dann getrunken mit ihrer Laktoseunverträglichkeit.
Das Zeug heißt Laktose, nicht Laktulose.
Ja, Laktulose ist ja irgendwie Papier. Laktose frei. Also Hafermilch ist nicht laktosefrei und sie hat es dann aber dennoch getrunken, obwohl sie ja extra gesagt hat, Laktoseunverträglichkeit.
Und komischerweise hat sie auch nichts gemerkt danach, ne?
Es gibt die andere schöne Geschichte von Stefan Seebert von der Rösterei und Kaffee in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel. Der kam am Anfang dieses Jahres hierher und hat dann bei einem netten Gespräch gesagt, es gibt keine Laktoseunverträglichkeit mehr. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, Herr, wie meinst du das? Na, ja, sagt er. Im vorletzten Jahr wollte jeder laktosefreie Milch haben in seinem Kaffee. Und mit dem Kaffee. In 2023 hingegen ist kaum laktosefreie Milch gelaufen, aber jeder wollte Hafermilch haben, die ja bekannterweise nicht laktosefrei ist. Also geht er davon aus, hat er mich schelmisch angeguckt, ne, dass die Laktoseunverträglichkeit besiegt ist in Deutschland. Es scheint auch viel mit, was ich sagen möchte, mit Trend ich würde ja noch verstehen, wenn meine Tochter, die das hier federführend ja macht, die sagt, Hafermilch schmeckt ihr besser als normale Milch.
Wenn es um den Geschmack geht, habe ich da überhaupt nichts gegen.
Da gibt's gar nichts zu streiten oder so. Ne? Die meisten machen andere Aussagen. Die verknüpfen das immer mit einer Unverträglichkeit, mit einer Allergie, mit diesem und jenem. Es macht mich sehr unsicher. Ich kann es nicht ignorieren. Ich kann, wenn du mir das sagst, dann kann ich ja nicht sagen, pass mal auf, geh mal in dich, ne? Du spinnst doch. Das steht mir nicht zu, weil vielleicht hast du es ja tatsächlich. Ja, also um Gottes Willen, es gibt ja Menschen, die tatsächlich diese Unverträglichkeit haben. Aber in der Masse,
gibt es
das
nicht.
Ist, da, also ich kann es ja wie gesagt nicht wissenschaftlich behaupten, aber mein Gefühl sagt mir, nein.
Nein, das ist eine Massenhysterie. So einfach ist das.
Ja, also das finde ich auch. Wenn es gibt, wir machen es ja mittlerweile so, dass wenn wir ein Buffet anbieten und dort wird vegan mit angeboten, auf Wunsch der Gäste, das ist selbstverständlich für uns, das gehört mit dazu, finde ich. Und am Anfang haben wir den Fehler gemacht, dass wir an das vegane Essen kein Schild dran gemacht haben. Und dann sind die ganzen Karnivoren, also die ganzen Fleischfresser, auch darüber hergezogen, wie eine Horde hungriger Wölfe. Und für die Veganer war dann nicht ausreichend was da. Und dann haben wir uns des Tricks bedient. Und wir haben dann
vegan dran geschrieben und dann haben die Fleischesser das Zeug nicht mehr angepackt.
Zu 80% machen den Bogen da drum.
Ja.
Das ist was, und daran merkt man, irgendwas hat es nicht zu tun mit der Ernährung, sondern hat es was zu tun mit dem Denken oder mit der Psyche oder sowas. Ja?
Mittlerweile steht vegan ja sogar auf Wasserflaschen drauf.
Ja,
ich weiß nicht, ob da früher Mettwurst drin gewesen ist in dem Wasser, aber mittlerweile steht auf Wasserflaschen drauf vegan.
Ja, klar. Ich fasse es nicht. Also wenn der tatsächliche Vegane, der das macht, der weiß das ja sicherlich. Ne?
Ich meine, das Geile an der Sache, das war, die haben also jetzt über irgendwie, ich habe einen Zeitungsartikel gelesen und zwar ging es irgendwie um Bären, Braunbären oder wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr genau, was für Bären. Ach, auf jeden Fall.
Eis, oder?
Nein, nein. Es geht um wirklich um Bären.
Ja.
Nicht um Bären, um Bären. Ah. Und da stand drin, der Braunbär ernährt sich zu 50% vegan. Mhm. Und zwar ging es darum, dass der also zu 50% irgendwie irgendwelches Fleisch isst und 50% nicht. Und da habe ich mir dann gedacht, von der Logik her ist es so, dass wenn ich mir jetzt eine Currywurst mit Pommes esse, dann bin ich zu 70% Veganer.
Ja.
Weil da ist ja nur 30% Currywurst drin.
Da kannst du mal sehen, was wir beide alles gleichzeitig sind.
Und wenn ich mir sowas durchlese und dann denke, das stand in einer renommierten, also angeblich renommierten Zeitung, also im Fokus, wo ich mir dann denke, wenn das denen tatsächlich das Papier wert ist, auf das das gedruckt ist, dann stimmt in diesem Land irgendwas nicht.
Genau. Dazu kann ich nur von Robert Gernhardt aus Besternte Ernte zitieren. Der Wal vollzieht den Liebesakt, zumeist im Wasser und stets nackt. Diese Aussagen darüber finde ich persönlich total abstrus. Und ich finde es gut, wenn jemand, das heißt gut, ich finde es absolut akzeptabel, wenn einer sagt, ich bin Veganer.
Solange er keinen missionieren will, ist mir das auch vollkommen wurscht.
Ich mag das. Ich esse ja nun auch oftmals vegan. Ich esse ja auch nicht die ganze Woche nur Fleisch. Ich esse auch vegetarisch. Es ist alles in Ordnung. Und ich glaube auch, dass es sinnvoller ist, weniger Fleisch zu essen. Aus ökologischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus Tierwohlgründen. Gar keine Frage.
Ich finde manches vegane Essen wahnsinnig lecker. Ja, besonders wenn man noch ein bisschen Hackfleisch dran tut und anbrät. Es ist toll.
Ich finde nur, dass da weniger Geschisse drum gemacht werden sollte. Und du siehst es ja auch zum Beispiel bei uns hier in der Kirche. Das ist das Selbstverständlichste für uns, dass wir auch was Veganes anbieten. Von uns aus. Also wir müssen darauf nicht angesprochen werden. Und dass vegetarisch was ganz Normales ist. Und alles gar kein Problem. Aber dieses ganze Gesülze da drumherum, das kann einem schon manchmal ein bisschen auf den Zwirn gehen, muss ich sagen.
Ja, ich meine, bei meiner Frau, die arbeitet ja in der Metzgerei. Ja. Bei der ist es tatsächlich so. Die Leute kommen in die Metzgerei rein und fragen, ob es auch was Veganes gibt. Ja, ich meine, meine Frau sagt dann immer, der liebe Gott hat diesen Laden zu einer Metzgerei gemacht.
Ja.
Wenn Sie was Veganes haben wollen, okay, wir haben hier eine Serviette. Ich meine, ganz ehrlich, also das ist wie diese Frauen, die sich also bei den Beratungsstellen für Leute, die also eine Schwangerschaftsunterbrechung haben wollen, die sich da vorstellen und die Leute dann anquatschen, die Frauen, die da rein wollen, dann anquatschen,
ach so, die
niedermachen und so
weiter. Die niedermachen, ja.
Ja, ja. Wo ich mir auch denke, da hilft normalerweise hilft da so ein Kantholz.
Der ehemalige Ministerpräsident von Hessen, Holger Börner, der hat mal gesagt, solche Probleme haben wir früher auf dem Bau mit der Dachlatte gelöst.
Kennst du das?
Ist ein Zitat, nicht meins.
Du kennst du das, wenn du Leuten gegenüberstehst, guckst denen tief in die Augen und siehst direkt ein Arschloch. Also passiert mir immer wieder. Ich habe letztens zu meiner Frau auch gesagt, ich habe hier einen Heilstein gegen Idioten. Sagt sie, das ist ein Ziegelstein. Nee, sage ich, das ist ein Heilstein gegen Idioten. Das ist also wirklich bei manchen Leuten, weil die können ja alle ihre Ansicht haben, aber warum muss der ganze Kosmos um diese Leute kreisen?
Das ist ja bei vielen Angelegenheiten so. Irgendwie, ich glaube sogar, dass du das warst, dass du da mal gesagt hast, woran erkennt man Veganer und Vegetarier.
Sie erzählen es dir.
Sie erzählen es dir. Und ein bisschen was ist schon dran. Ich erzähle ja auch keinem, dass ich eine ausgewogene Ernährung habe, gepaart oder eine Trilogie aus vegan, vegetarisch und fleischlich. Weil ich mir denke, das interessiert doch keine Sau. Genau das Gleiche gibt es bei Leuten, wie war das jetzt hier, da wird eine Party angemeldet und sagt er, eine Hochzeit angemeldet, ja, da sind aber auch vier Queere dabei. Ja, sei, will ich das wissen? Will ich das wissen? Das ist mir doch Latte.
Ja, aber
ob
du
die
siehst,
quer sind oder ob
dass
die
Leute,
sind,
die sowas erzählen. Du
oder
siehst, dass Leute, die sowas erzählen, die beurteilen andere Menschen nach der Farbe der Bettwäsche.
Und für mich ist es ein Gast.
Ja.
Mich hat in meinem Leben noch nie interessiert, ob der das heilige Mikado-Stäbchen anbetet oder ob der beim Sex oben oder unten liegt oder ob das ein Schwuler ist oder ein Querer oder eine Transe oder sowas ist. Das spielt doch keine Rolle in unserer Gesellschaft. Wir sind alles Menschen mit verschiedenen Prägungen und Neigungen und wir sind diese ganzen Menschen, die machen doch unsere Gesellschaft letztendlich so reich und so gehaltvoll. Manchmal ist es auch sicherlich ein bisschen anstrengend mit dieser permanenten Auseinandersetzung, auch mit dem Wandel, aber ich finde das wichtig, bloß ich muss das nicht erzählt bekommen. Das juckt mich, gar nicht. Ich habe ja auch noch nicht gefragt, ich habe dir ja auch noch nicht erzählt von meinen Präferenzen.
Nö. Es interessiert mich auch nicht.
Müssen wir mal einen Podcast drüber machen. aber das spielt doch für mich gar keine Rolle. Und ich will es doch auch gar nicht wissen. Also ich will wissen, was die zu essen wünschen. Ja.
Ja.
Und wenn die sagen, sie möchten vegan, laktosefrei und glutenfrei, dann kriegen sie das. Ja. Es steht mir auch nicht zu, das zu werten oder so. Einfach ansagen, fertig ist die Kiste. Aber ja, ich möchte jetzt nicht noch eine Geschichte dazu haben, seit wann die Glutenunverträglichkeit ist und dass das schon bei den Kindern ausgeprägt ist und überall, Leute, nee. No, da fällt mir zu meiner Person schon genügend ein. Ich möchte auch keinen mit langweilen oder überfordern.
So, ich möchte mich beim nächsten Mal, damit du dich vorschön so ein bisschen auch vielleicht gedanklich vorbereiten kannst,
ja,
würde ich mich gerne beim nächsten Mal über zwei Themen mit dir unterhalten.
Ja.
Und zwar über die Themen Freundschaft und Mobbing.
Ja. Ja, gerne. Ich dachte schon, du sagst jetzt feministische Außenpolitik.
Nee, aber da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen.
Da kannst du mal sehen, was das für ein Trauma bei mir ist. Nein, aber Freundschaft und Mobbing. Nein, gerne. Ich mach mir mal ein paar Gedanken drüber und grabe mal in meiner Erfahrungskiste nach. Mir fällt ganz spontan ein, was früher manchmal in der Freundschaft abgelaufen ist, das wäre heute wahrscheinlich Mobbing. Nein, das war eine böse Bemerkung, aber
nein,
wie gesagt,
ich finde es bloß bezeichnend, dass es Leute gibt, die gemobbt werden und die immer wieder gemobbt werden. Das heißt also, dass es Leute gibt, die wirklich, die können in eine perfekt bestehende Gruppe und offene Gruppe und was weiß ich, und spätestens nach zwei Wochen werden sie gemobbt. Und da möchte ich mich gerne mehr mit dir drüber unterhalten, ob es auch wirklich so diese typischen Mobbing-Opfer gibt. Das heißt also Leute, die es wirklich forcieren, obwohl sie es gar nicht wollen, gemobbt zu werden.
Ich mache mir meine Gedanken,
verspreche ich dir. No? So, und weil ich sage, ich würde mal sagen, wir sind jetzt mittlerweile auch schon wieder bei so...
Wir haben überzogen.
Ja. Wir haben nicht überzogen. Wir können gar nicht überziehen, weil wir haben keinen festen Zeitplan. Und
das war sehr schön heute. Danke dir.
Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und auch für die nächsten vier Wochen. Wir machen gleich noch offline einen Termin fürs nächste Mal.
Ja.
Und ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Kirche.
Dankeschön.
Und ihr hattet ja jetzt auch wieder ein paar wunderschöne Events bei euch. Und werdet auch noch wunderschöne Events haben bei euch.
Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass heute in 10 Tagen, da ist Mighty Sharp in Konzert am Samstag und der Eintritt ist frei. Tolle Musik, vieles auch gecovert, Sängerin hat eine tolle Röhre und ich freue mich auf viele Besucher.
Muss man sich anmelden dafür?
Also wenn man einen Tisch haben will, vielleicht vorher anrufen, Tisch reservieren, das ist gut. Und wenn man es nicht macht, dann hat man vielleicht, ja, da muss man sich auf die Schwelle setzen, dann ist das halt so.
Die Veranstaltungen sind auf jeden Fall auch bei dir auf der Seite?
Ja, die stehen auf der Seite drauf und ich freue mich jedenfalls auf in 10 Tagen, ich glaube, das ist der, ach du liebe Güte, der 1. September, ne? Oh Gott, jetzt habe ich aber...
Ist das an einem Sonntag?
Jetzt habe ich aber einen Hänger hier, Moment. Woche, Moment.
Der 1. September ist ein Sonntag.
Das Konzert ist am Freitag, dem 30. Am Freitag, dem 30. ist der Konzert mit Mighty Sharp ab 18 Uhr. Wenn man früher kommt, macht auch nichts. Ne? Wir haben was zu trinken. Einen Tag später war es die Hochzeit. Pardon. Habe ich einen Dreher drin gehabt. Ne?
Ja, 31. Ja, heißt dann die Hochzeit, nehme ich mal an, an dem Samstag.
Ja,
ne?
Genau. Ne? Und am Freitag Mighty Sharp, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, besten Dank und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ne? Also, ciao.
Ciao.